möchte man dieses SysKult-Vorgehen als Argument nutzen, um das Produkt dem Kunden in den Vordergrund zu stellen. SysKult wirft so viele Fragen auf, aber ist auch so zukunftsgerichtet, aber gleichzeitig so brandaktuell.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf die Käffchen, heute zur Zukunft des Lebensmittelhandels. Klimawandel, begrenzte Ressourcen, überdüngte Böden sind Probleme, die uns global beschäftigen. Wie kann man Kreisläufe schließen und mit innovativen Ideen vorhandene Ressourcen sinnvoll nutzen? Wie ist die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln möglich? Das sind Fragen, mit denen sich das Forschungsprojekt SysKult mit insgesamt 15 Partnern beschäftigt. Wir wollen die Menschen und Institutionen hinter dem Forschungsprojekt SysKult kennenlernen und mit ihnen diskutieren, was neue Ideen für die Agrarsysteme der Zukunft und was ihre ersten Ergebnisse sind. Ich begrüße dazu unseren heutigen Gast Daniel Wendling. SysKult ist ein Forschungsvorhaben des Fraunhofer Umsichts, das sich mit den Agrarsystemen der Zukunft auseinandersetzt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Lieber Daniel, lass uns doch einmal teilhaben. Also wie bist du zu dem Forschungsprojekt gekommen und was war für dich besonders interessant?
Das war ganz kurios. Es klackte irgendwann mal an unserer Tür unten und es stand eine Truppe vorm Portal sozusagen. Und die bestand aus der Frau Schwindenhammer und aus dem Volkmar Keuter von SysKult. Denn die hatten einen Termin mit uns vereinbart. Da haben die erstmal erzählt, wer sie so sind, was sie so machen und was sie vorhaben. Das war für uns extrem abstrakt. Also die erklärten uns irgendwas von Kläranlagen und Nährstoffen und Anbau von Pflanzen in Containern mit künstlicher Beleuchtung. Ich betreue hier bei uns im Haus bei der REWE die regionalen Lieferanten, also kümmere mich um alles, was irgendwie nicht schon Unilever-Größe hat oder ähnliches. Und in der Funktion beschäftigen wir uns auch viel mit Zertifizierung, mit regionaler, lokaler Belieferung, mit ganz neuen Anbauformen auch, mit neuen Verbraucherströmungen, was der Kunde will. Und so rum wird natürlich ein Schuh draus. Das haben wir aber erst, nachdem wir erst ein, zwei Stunden vorbei waren, gemerkt.
Ja, sehr cool. Als es dann Klick gemacht hat und du gecheckt hast, okay, das klingt irgendwie spannend und ich sehe jetzt auch, welchen Beitrag ich in diesem Projekt leisten kann. Was war dann, wo du gesagt hast, ja cool und da mache ich mit und diese Aufgabe übernehme ich?
Am Anfang war es, das muss man vorne wegschieben, erstmal enttäuschend, weil ich dachte, das, was mir hier vorgestellt wird, das ist was, was in den nächsten 3 Jahren passiert. Irgendwann in dem Gespräch löste sich das dann auf, weil der Volkmar Keuter dann sagte, pass auf, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Das, was wir hier vorhaben, ist vielleicht irgendwas, was in 30 Jahren mal stattfindet. In 30 Jahren, da bin ich in Rente. Warum jetzt da mitarbeiten? Die haben das aber so schön dargestellt und auch so, ihre Vision so gut transportiert, dass mir schon klar war, dass am Ende dieser ganzen Kette, und ich gehöre zu dem Teil Projekt 4, also zu dem Endszenario in dieser ganzen Kette sozusagen, was passiert, wenn jetzt dieses Projekt wirklich mal Lebensmittel produziert? Kann man die handeln oder kann man die verkaufen in Supermärkten? Und da stellen sich verschiedene Fragen, zum Beispiel, akzeptiert der Kunde das? Ne? Also ist ein solches Produkt, was aus einer SysKult-Anlage kommt, gibt es da vielleicht einen Ekelfaktor oder ist das was der Kunde sofort akzeptieren wird? Stellt sich der Kunde die Frage überhaupt? Dem Ganzen vorgelagert die Frage, wie stark kommuniziert man das überhaupt? Auch heute sind Kunden bei Lebensmitteln ja nicht allumfassend informiert. Das heißt, es gibt viele Kunden, die gut Bescheid wissen über Lebensmittel und andere Kunden, die weniger gut Bescheid wissen. Also ich kann Dinge ja stärker oder weniger stark transparent machen, sodass ich bei SysKult von Anfang an schon mal die Frage stelle, soll dieses Produkt oder die Produkte, die dann später mal an den Endkunden gehen, möchte man dieses SysKult-Vorgehen als Argument nutzen, um das Produkt dem Kunden quasi sozusagen sehr in den Vordergrund zu stellen? Oder hält man dieses SysKult-Vorgehen, wie die Nahrungsmittel entstanden sind, vielleicht eher quasi im Hintergrund und stellt auf das Produkt im Vordergrund ab? Und dann stellen sich noch ganz viele Anschlussfragen, zum Beispiel, kann ein SysKult-Produkt jemals ein Bioprodukt sein? Das sind alles Standards, die noch vollkommen ungeklärt sind. Also für die Art und Weise, wie da angebaut wird, gibt es noch keine Regeln, also es ist noch ein freies Feld. Und als dritter Punkt, was mich auch sehr interessiert, einfach aufgrund meines Tagesgeschäfts hier, wer betreibt sowas überhaupt? Im Moment findet das SysKult-Projekt noch auf einer sehr wissenschaftlichen Basis statt und es gibt Hochschulen, die beteiligt sind und Organisationen und, ne, also ganz viele Projektpartner. Nur wenn das irgendwann mal in die Realität geht, muss man ja, also jetzt ganz plump formuliert, irgendeiner muss ja das Zeug auch anbauen und das wird wahrscheinlich keine Universität machen in der Breite. Das wird irgendein Unternehmen machen müssen oder ein Einzel-, ein Investor oder vielleicht sogar das Handelsunternehmen selber oder vielleicht auch die Kläranlagen. Also das sind ganz viele spannende Fragen, die da dranhängen, wer da überhaupt als Lieferant auftreten wird und was dabei rauskommt.
Jetzt hast du auch gerade schon ja Verbraucherakzeptanz angesprochen, dass du eben sagst, ja, fragt dich das überhaupt jemand, wenn Wer fragt sich das? In welcher Tiefe muss das kommuniziert werden? Also würdest du sagen, dass das SUS-Kult-Thema vielleicht sogar heute schon auch eine Relevanz für den Endkunden hat?
Ich glaube schon, also klares Ja auf die Frage. Denn, und das habe ich am Anfang ganz krass unterschätzt, als das losging in den ersten Terminen, man muss sich das ja so vorstellen, der erste Vorstellungstermin bei uns hier im Haus im kleinen Kreis, der war interessant, okay, dann sagt man dazu und sagt, okay, machen wir mit. Dann kamen aber die ersten Arbeitstermine und in den Terminen hat sich ja dann für mich zumindest erstmal so richtig rauskristallisiert, was passiert da überhaupt. Teilprojekte 1, 2, 3, das geht los mit den Experten für irgendwelche Klärschlämme. Da wurden wilde chemische Formeln an Wände gezimmert, von wegen, was wird aus dem Klärschlamm ausgefällt, wie geht das, nach welchem Verfahren. Dann musste ich mich zurück erinnern an meine Biokurse während dem Abitur, was ist Osmose. Also ich habe wirklich sehr, sehr wenig verstanden von dem, was da gesprochen wurde, aber grundsätzlich zusammengefasst ist es so, ne? Also man versucht, die Nährstoffe aus dem Klärschlamm sozusagen zu nutzen, um damit Pflanzen künstlich sozusagen zu ernähren. Und da spielen auch ganz viele andere Fragen eine Rolle. Zum Beispiel, wo kommt der Dünger der Zukunft her? Ist der Mineraldünger, den es heute noch gibt, ist das eine endliche Ressource? Müssen wir irgendwann dahin kommen, das zu tun? Wie gehen wir mit Flächen um? Insgesamt unter dem Strich ist es aber so, dann kam dann auch die Beleuchtungsfirma, die dann erklärt hat, unter welchen Bedingungen müssen diese Pflanzen in den Containern beleuchtet werden, damit die wachsen. Dann hatten wir einen Termin, da kann ich mich erinnern, in der Hochschule in Osnabrück, da war ich total baff. Da habe ich gesehen, die machen da Versuche, die züchten Kartoffeln, die gar nicht mehr in Erde wachsen. Also da wachsen die Wurzeln ohne Erde. Also die werden einfach nur mit einer Nährstofflösung sozusagen besprüht und das funktioniert. Also ich nehme, das hat mir zu keinem Zeitpunkt bisher leid getan, an dem Projekt teilzunehmen. Man nimmt so viel über den eigenen Tellerrand hinaus mit und man sieht, mit welchen Fragen sich Menschen beschäftigen, auch sehr weit in die Zukunft. Aber um zurück auf den Punkt hier zu kommen, auf die Frage, das Thema spielt heute schon eine wichtige Rolle, denn was sich in der Praxis gezeigt hat in den letzten 2, 3 Jahren, in denen das Projekt ja schon läuft, es geht in einer rasenden Geschwindigkeit in Bezug auf solche Themen auch bei uns im Handel vorwärts. Da ist die Sorge, dass die Produkte aus SUS-Kult vom Kunden nicht akzeptiert werden könnten, kann man eigentlich heute schon von ausgehen, dass die unbegründet ist.
Fast schon eigentlich ins Gegenteil überschwenkt, also dass sie gefordert werden, oder? Wenn ich mir den Lebensmittelhandel in den letzten 10 Jahren auch mal so betrachte, was für einen Stellenwert Regionalität hat. Also allein, ich meine, das ist ein großes Fass, allein Regionalität zu definieren in der Lebensmittelbranche. Der eine macht so, der andere macht so. Aber zumindest zu sagen, auch aus den anderen Interviews habe ich das mitgenommen, es ging immer um kurze Lieferwege, um CO2-Reduktion und darum auch, dass der Verbraucher sieht, hier, schau mal, da ist die Anlage, da wird dein Essen produziert. Also auch diese Kreisläufe zu schließen und gleichzeitig auch dem Verbraucher das wirklich ja, klar zu machen. Schau mal, hier ist es, oder? Das ist ja eigentlich auch für den Lebensmittelhandel ein Verkaufsargument, oder?
Das ist richtig. Auch hier muss man, ne, alles richtig, was du sagst. Es gibt eigentlich, also das ist ein großer Megatrend, diese Regionalität, die reißt noch nicht ab, die läuft schon seit ein paar Jahren. Was aber neu dazugekommen ist, also unter dem Brennglas der Corona-Pandemie sozusagen nochmal als extrem, also die Corona-Pandemie eigentlich als Extremkatalysator ist, ein sehr großer Trend zu Bio und zusätzliche Befeuerung von Regionalität. Und was dazukommt, das ist so ein bisschen die dritte Komponente, die wir beobachten, dass die Verbraucher immer stärker informiert sind über ihre Lebensmittel. Also die Gruppe der Verbraucher, die einfach irgendwas kaufen, die wird kleiner. Und die Gruppe derer, die wissen wollen, wo es herkommt und auch wie es entstanden ist, die wird immer größer. Das macht es dem Handel natürlich auf der einen Seite, naja, nicht gerade einfacher, aber auf der anderen Seite bietet das natürlich auch enorme Chancen. Die Kooperation mit Lieferanten wird auf eine ganz andere Ebene gestellt. Man muss heute sehr viel stärker partnerschaftlich arbeiten und das alles passt in der Anbindung auch sehr gut an das SUS-Kult-Projekt. Denn zum einen ist das klar, es ist regional, denn es käme ja immer von vor Ort, von Anlagen quasi im direkten Umfeld schon eine Regionalität, die da gegeben ist, aber vielleicht nicht die Regionalität im klassischen Sinn. Ne? Also man hat jetzt nicht mehr den Bauernhof im Kopf, wobei man sich andererseits auch wieder die Frage stellen muss, wer wird diese Anlage betreiben? Ne? Ist es vielleicht ein Landwirt vor Ort, der von dieser Kläranlage profitiert und in der Nachbarschaft diese Anlage bewirtschaftet? Also wie sieht der Landwirt der Zukunft aus? Vielleicht ist so jemand dann der Landwirt der Zukunft. Und im Biotrend, das wird auch ganz, ganz wichtig sein, wie wird diese Kundengruppe darauf reagieren? Denn auf der einen Seite, klar, es ist eine Zukunftsvision und das, was da getan wird, wird mit Sicherheit mehr oder weniger auch so kommen in der Zukunft. Aber der klassische Biokunde, akzeptiert der das? Denn besonders natürlich ist die Art des Anbaus ja nicht. Ne? Also es ist ja eher eine sehr futuristische Vorstellung, die wir da haben mit den Containern, die künstliche Beleuchtung und, und. Um die Biokunden da für sich zu gewinnen, da muss, glaube ich, dass das Kultprojekt noch, naja, so eine Komponente einbauen. Erstens wird die Frage sein, kann man das überhaupt biozertifizieren lassen? Also wird da jemals ein Bio-Label drauf sein? Das wird wahrscheinlich schwierig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die Kunden abholen will, muss ich zumindest an den Punkt kommen, dass ich sage, okay, ich verzichte ja weitestgehend auf bestimmte Zusatzstoffe. Vielleicht kann sich das Kult ja extrem dadurch auszeichnen, dass analog Bio auf bestimmte Düngemittel und Spritzmittel ja verzichtet werden kann, ne? Da die Anlage ja geschlossen ist und ich muss mich ja nicht gegen irgendwelche Käfer oder Pilze oder etc. verteidigen mit Spritzmitteln, sondern ich könnte darauf verzichten, was wiederum auf den Argumentationsansatz der Biokonsumenten auch einzahlt. Also es sind alles noch sehr viele offene und spannende Fragen, ne, womit ich wieder bei Frage 1 wäre, was treibt euch eigentlich an? Also das Kult wirft so viele Fragen auf, aber ist auch so zukunftsgerichtet, aber gleichzeitig so brandaktuell, dass es einfach Spaß macht, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen.
Cool. Du als Händler, was sind deine Zukunftsvisionen? Also wenn wir jetzt einfach mal ganz wirr spinnen, was könnte es sein? Könnten es zum Beispiel sein, dass es im Gemüseregal einen eigenen Stand gibt, wo vielleicht Süßkartoffeln oder Erdbeeren oder so ausgelegt werden, um sie zu verkaufen? Was glaubst du, wo kann die Reise hingehen?
So, meine Traumzukunftsvision, die ist folgendermaßen. Ich wohne in Wiesbaden und auf meinem täglichen Weg von der Arbeit und zur Arbeit fahre ich immer am Klärwerk vorbei. Da bin ich früher immer ganz achtlos dran vorbeigefahren, aber war total egal. Städtisches Klärwerk. Und seit der Teilnahme an SUSKULT fahre ich mit ganz anderen Augen am Klärwerk vorbei. Und meine Vision wäre, dass ich irgendwann mal in Wiesbaden an meiner Kläranlage vorbeifahre und nebendran ein entsprechender Anbaupark steht, in Containern oder wie auch immer. Und dass dort wirklich auch Produkte angebaut werden, die wir in unseren Märkten in der Stadt dann auch verkaufen. Das wäre im Idealfall, naja, ich würde sagen, schön wäre eine deutsche Erdbeere, die ganzjährig verfügbar ist. Wenn das mal ganzjährig möglich ist über so ein Projekt, das wäre top. Es kann aber auch, also den Schritt weiter gedacht, denn das habe ich aus dem Projekt auch mitgenommen, es ist nicht jede Pflanze gleich gut geeignet, um in solchen Anlagen quasi kultiviert zu werden. Das heißt, es ist durchaus, und das ist wahrscheinlich auch der realistische Fall, dass dort Produkte kultiviert werden, die als Ausgangsstoff in einem verarbeiteten Lebensmittel sozusagen Verwendung finden. Das wirkt sich dann natürlich auch wieder darauf aus, wie man so ein Projekt kommuniziert. Ich denke, bei einer Erdbeere, die aus so einer Anlage kommt, da muss man dem Kunden das schon kommunizieren. Und da ist das natürlich ein wichtiges Thema. Wenn das jetzt aber ein Produkt ist, was weiterverarbeitet wird, ne, ich hatte das in dem Workshop in Osnabrück mitgenommen, dass zum Beispiel Teichlinse sehr gut geeignet wäre. Und zum Anbau, das ist natürlich niemand, das kauft kein Endkunde in der Obst- und Gemüseabteilung. Aber als Vorprodukt, das in irgendwas anderes reinverarbeitet wird, ist das natürlich ideal. Hier stellt sich dann aber die Frage, inwiefern interessiert jetzt den Kunden noch, wie das Vorprodukt hergestellt wurde. Also auch hier wieder die Frage, worauf läuft das ganze Ding raus? Insgesamt ist es aber so, dass meine Vision, das vielleicht als ergänzenden Satz noch, dahin geht, wir eröffnen einen neuen Markt in Wiesbaden. In 2 Wochen wird das sein. Und der passt insofern gut in das Thema, als dass das der erste Supermarkt wird aus unserem Haus, der quasi auf dem Dach, also im ersten Stock, eine Aquaponikanlage installiert hat. Das heißt, da wird eine Anlage aufs Dach gestellt, die zum einen Barsche züchtet und gleichzeitig aus dem Abwasser eine Basilikumfarm betreibt. Und dieses Basilikum als auch die Barsche werden dann in den Märkten verkauft. Und das wird schon ganz interessant werden zu sehen, wie reagiert der Kunde darauf, ne? Weil auch das Basilikum dann wiederum weiterverarbeitet wird, weil es entsteht so viel Basilikum, dass man das über die Obst- und Gemüseabteilung zwar vermarkten kann, aber so viel Basilikum braucht die Welt nicht, ne? Wie dann in dieser Anlage entsteht. Das heißt, da wird es dann auch eine Basilikumwurst geben oder ein Basilikumpesto. Also das angebaute Produkt ist sowohl Endprodukt als auch Vorprodukt für andere Produkte. Das wird spannend werden. Und da schließt sich auch der Kreis zu der Aussage am Anfang. Im Prinzip hat mich mein erster Gedanke, um Gottes Willen, das ist ein Projekt, das betrifft mich überhaupt nicht, weil dann bin ich vielleicht schon tot, wenn da mal Produkte an den Start kommen. Das hat sich total überholt. Also die Zeit rennt und die Entwicklungen gehen schneller, als wir denken.
Nichts ist so beständig im Handel wie der Wandel. Mal wieder bestätigt es sich.
Korrekt.
Super. Also es sprüht voller Energie. Ich bin schon gespannt, wann man die ersten Dinge dann im Markt kaufen kann. Vielleicht geht es ja tatsächlich doch schneller, als wir beide glauben. Ich danke dir für das tolle Interview, für deine Zeit und für diese Insights aus dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Vielen Dank.
Sehr gerne.